Heute, Gott tut Großes an uns. Momentan haben wir zwar eher den Eindruck, andere Politiker, die tun Großes in unserem Leben. Auf jeden Fall, was es so für eine Auswirkung hat, eine praktische im Alltag, haben doch Mächtige oft das Sagen. Das ist so unsere Erfahrung. Und das Spannende, in der Weihnachtsgeschichte merken wir, wie tief verflochten mächtiges Wirken von Autoritätspersonen auf der Welt und die Geschichte mit von Gott ist. Die Weihnachtsgeschichte ist verflochten mit Entscheidungsträgern, mit Herodes. So in der Weihnachtsgeschichte, die Matthäus erzählt, dort ist Herodes der Große und Mächtige. Bei Lukas ist es der große Herrscher, Imperator des römischen Reiches, Kaiser Augustus. Wir lesen miteinander Lukas 2 ab Vers 1. Wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne mitlesen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste. Und sie geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Der mächtige Augustus, er erlässt ein Gebot, das sagt, jeder soll sich eintragen lassen in Steuerlisten. Damit wird die Finanzierung des Römischen Reiches sichergestellt. Und wir sehen schon, Gott braucht diesen mächtigen Mann, damit Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem ziehen und dass der Messias in Bethlehem zur Welt kommt. Wunderbar, wie Gott das führt. Aber zuerst sehen wir mal in dieser Geschichte, das Sagen hat zuerst einmal der Augustus, weltliche Herrscher und Regenten. Wer ist denn Augustus? Augustus ist der Großneffe von dem uns bekannten Julius Caesar. Augustus war ein brillanter Herrscher, clever, taktisch ist er vorgegangen. Er hat es geschafft, den römischen Senat hinter sich zu bringen und so war er der Oberste der Armee, das politische Oberhaupt und auch der oberste Priester. Schlussendlich hat er alle Macht bei sich. Augustus hat die Grenze rund um sein großes römischen Reiches mit taktisch gutem Militär gesichert, sodass innerhalb des Reiches ein Friedensreich entstehen konnte. Das römische Friedenszeitalter, die Pax Romana, konnte entstehen und großer Reichtum war da. Auch dadurch, dass Augustus ein ausgeklügeltes Finanzsystem entworfen hat. Unter anderem hat dazugehört, dass jeder Steuern zahlen musste. Für uns heute selbstverständlich. Augustus hat hier Grundlagen gelegt, dass jeder sich eintragen hat lassen müssen in Steuerlisten. Das war eine sehr große Herausforderung für das ganze Reich. Stellen wir uns mal vor, jeder muss sich eintragen lassen in Steuern. Das hat es noch nie gegeben. Wir lesen hier, das ist die allererste Schätzung, die es gegeben hat. Das heißt, es hat auch immer wieder Schätzungen gegeben. Es hat Aufstände gegeben im ganzen Römischen Reich gegen diese Maßnahme. Und Gerhard Mayer, er schreibt, man muss sich einmal vorstellen, wie tief eine solche Steuerschätzung in das Alltagsleben eingriff. Tausende mussten sich auf den Weg machen, die Abwesenheit konnte Wochen und Monate dauern, wo Leute weg waren von ihrem Acker, von ihrer Arbeit und sich eintragen lassen mussten. Und zudem die Frage, ja, darf man überhaupt dem Kaiser Steuern zahlen? Ist es recht? kann man gut vorstellen, vielen Juden war das schon ein Dorn im Auge, weil die Römer schon über sie herrschten und dann mussten sie noch Steuern bezahlen. Bis in die Zeit von Jesus hat diese Frage die Leute beschäftigt, dürfen wir überhaupt dem Kaiser Steuern zahlen? Und so fängt die Weihnachtsgeschichte damit an, dass Mächtige das Sagen haben. Und so ist es auch in unserem Leben. Vielleicht beschäftigt euch auch gerade, wie, in welcher Form, mit wie vielen Personen feiert ihr Weihnachten? Müsst umplanen. Mächtige haben entschieden. Vielleicht andere Entscheidungen. Große Konzerne schauen, dass die Aktionäre zufrieden sind. Hoffentlich auch, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Aber dass genügend Geld zusammenkommt, das wird zusammengelegt, fusioniert, Stellenarbeit, Stellen werden gekürzt. Plötzlich hat man die Kündigung auf dem Tisch. Große, mächtige entscheiden und wir müssen damit leben. Oder eine Familie, plötzlich meldet ein Hauseigentümer Eigenbedarf an, deine Familie muss neue Arbeit, einen neuen Wohnort suchen, Fremde entscheiden. Oder das Migrationsamt entscheidet, dass man nicht mehr in der Schweiz bleiben darf und man muss ausreisen wieder aus der Schweiz, wenn man keine Aufenthaltsbewilligung bekommt. Oder der Ex-Partner sagt, man darf nicht mehr die Kinder besuchen, Fremde entscheiden und wir müssen damit leben. Wie sollen wir damit umgehen? Das ist eine gute Frage. Wenn Mächtige Großes entscheiden in unserem Leben. Die Frage, ob man Steuern bezahlen darf, die wurde auch Jesus gestellt, etwas später. Und Jesus sagt, gib mal eine Münze her. Was für ein Bild ist da drauf? Und es wurde gesagt, ja, der Kopf des Kaisers. Und dann sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Unser ganzes Leben, unser Gehorsam, unsere Freude, unsere Leidenschaft, das gehört Gott. Und die Frage, wie soll man mit Arbeitgeber umgehen, wenn der Chef schwierig tut und Entscheidungen fällt und wir einfach damit leben müssen? Apostel Petrus, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, sagt, wir sollen den Arbeitnehmern, also er schreibt ihr Sklaven, man kann auch sagen ihr Arbeitnehmer, auch wenn ihr gute Bedingungen habt, früher hatten die Sklaven auch gute Bedingungen zum Teil, ihr Arbeitnehmer seid gehorsam euren Arbeitgebern und ordnet euch ihnen unter. Und dann sagt er nicht nur den Guten, sondern auch den Ungerechten. Und wie sollen wir dann mit Mitmenschen umgehen, die Entscheidungen fällen und wir haben damit zu leben? Apostel Paulus, er schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern wir sollen gut auf Gutes bedacht sein gegenüber jedermann. Da gehören alle unsere Mitmenschen dazu. Also die Bibel gibt uns eigentlich klare Anweisungen, wie wir zu handeln haben, zu reagieren haben, wenn Menschen, große Menschen Entscheidungen fällen und wir damit zu leben haben. Es sei denn, dass es gegen Gottes Wille ist, klar. Aber meistens, wenn wir ein bisschen ehrlich sind, geht es vor allem gegen unseren eigenen Willen. Und sonst müssen wir einmal suchen, gegen welche Bibelstelle verstoßen denn Entscheidungen, die von unserer Umwelt getroffen werden und wir sie zu halten haben. Und das ist sowieso ganz viel einfacher zu akzeptieren, zu tragen, solche Entscheidungen, wenn wir wissen, der Oberste ist nicht der Augustus, sondern der Oberste ist Gott im Himmel. Er hat die letzte Autorität und er lässt Entscheidungen zu, die gefällt werden in unserem Umfeld. Zum Beispiel Augustus. Diese Entscheidung wegen der Finanzneuordnung seines Reiches. Es war so, Gott hat gedacht, ich will in Bethlehem den Messias zur Welt kommen lassen. Das hat schon Micha, ein Prophet aus dem Alten Testament, verstanden oder von Gott bekommen, diese Botschaft. Micha 5, Vers 2, in dir Bethlehem, du kleine, geringe Stadt, dort soll einmal der Messias zur Welt kommen. Nun, die Mutter, der Stiefvater von Jesus, sie wohnen in Nazareth. Und jetzt bewegt Gott das Herz von dem obersten Kaiser, von dem Augustus, bewegt sein Herz, damit er eine Verordnung erlässt, damit zwei kleine, eigentlich unbedeutende Menschen im ganzen Römischen Reich, Maria und Josef, 150 Kilometer zurücklegen und nach Bethlehem kommen. Damit erfüllt wird, was Gott vorausgesagt hat. Das gibt uns eine unglaubliche Perspektive im Umgang mit Entscheidungen, die gefällt werden in unserem Umfeld, die wir zu tragen haben. Gott ist der Souveräne. Dasselbe übrigens bei Matthäus. Dort ist nicht Augustus der Mächtige, sondern Herodes. Herodes will den neugeborenen König töten. Der muss mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen oder seine Eltern mit ihm. Und dann kommen sie wieder zurück. Und dann schreibt Matthäus, er summiert die ganze Geschichte, das ist passiert, damit erfüllt wird, was in Hosea 11, Vers 1 steht: Ich habe meinen Sohn gerufen aus Ägypten. Wisst ihr, Gott, er ist der Handwerker hier auf Erde. Er ist der die Weltgeschichte konstruiert und baut. Und er hat einen Werkzeugkoffer. Und dort sind die Mächtigen drin, die Entscheidungsträger. Finanzverwalter, Oberste, Richter, Pharmaziekonzernchefs. All die Menschen sind dort drin und sie können nur entscheiden, was Gott will. Oder sie tun das, was Gottes Plan dient, ohne es eigentlich zu wissen. Und das gibt uns eine große Freiheit, das zu tun, damit gut umzugehen, was in unserem Umfeld entschieden wird. Und dennoch tut Gott Großes für uns. Was ist denn sein Plan, wenn er so Entscheidungen trifft hier auf Erden? Sein Plan ist nicht, dass es uns gut geht oder dass unseren Wohlstand und unser Ruhm, das ist nicht sein oberstes Ziel. Gottes oberstes Ziel ist unsere Heiligung. Was ist Heiligung? Heiligung heißt, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sie immer mehr dem Bild ähneln, das Gott für sie gedacht hat. Dass Gott immer mehr Gestalt annimmt in unserem Leben. Dass es immer weniger darum geht, wie geht es uns, um uns selbst zu entwickeln, um unsere eigene Ehre willen zu leben, sondern um Gottes Ehre. Darum geht es. Und das ist das Schönste, was wir Menschen erleben dürfen. Wisst ihr das? Wir sind als Ebenbild von Gott geschaffen. Das ist unsere zutiefste Berufung, so zu leben, wie Gott es ausgedacht hat. Da ist die größte Freude darin verborgen. Und darum ist Heiligung das Schönste, was es gibt, aber leider auch das Anstrengendste. Gott will also unsere Heiligung. Er will, dass wir ihm ähnlicher werden. Gott beschreibt sich mal im Alten Testament mit einem Steckbrief. Und er sagt, ich bin barmherzig, gnädig und geduldig. So sagt der Mose. Ich bin barmherzig, gnädig und geduldig. Und er will, dass wir seinem Bild ähneln. Oder Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 5, selig, glücklich sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Gnädigen, die Geduldigen. Ihnen gehört das Weltreich. Das ist die Frage, wie wir umgehen mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten. Gott will ihm uns ähnlicher machen. Und zwar nicht so, dass wir jetzt aus eigener Kraft probieren, gut zu leben. Das ist nicht das, was Gott sich ausgedacht hat. Sondern Gott will in unser Leben kommen. Und Gott will durch uns wirken. Unser Gebet ist also nicht, Herr, schenk, dass ich die Kraft habe, das und das zu tun. Sondern unser Gebet ist Gott. Komm in mich, wohn du in mir, wirke du durch mich, ich schaffe es nicht, aber du kannst es wirken in mir. Das ist Heiligung, dass Gott immer mehr Raum gewinnen darf in unserem Leben. Ich habe Punkte mitgebracht, 3, Gott tut Großes für uns. Und wie kann das geschehen? Erstens mal, indem wir Gott bitten, dass er uns den Glauben schenkt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und wenn du Tag ein, Tag aus am Reklamieren bist über einen Chef, wie schlecht er ist, dann geschehe dir nach deinem Glauben. Wenn du tagtäglich am Jammern bist über deinen Ehepartner, dann geschehe dir nach deinem Glauben. Aber wir haben einen anderen Glauben. Einen Glauben daran, im Beispiel vom Ehepartner, dass Gott uns eine Hilfe gegeben hat. Ein wunderbarer Vers. Gott hat sich so ausgedacht. Er hat es nicht gut gefunden, dass der Mensch allein sei. Da hat er sich entschieden, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das soll dein Glaube sein. Wenn du gerade ein bisschen Stress hast mit deinem Ehepartner, als Mann, mit deiner Frau, dann glaube das, halte daran fest und sage, Gott, ich will glauben, dass meine Frau mir eine Hilfe ist, auch wenn ich es jetzt gerade nicht sehe. Das sei dein Glaube und dir geschehe nach deinem Glauben. Übrigens gibt es ähnliche Verse für die Kinder. Kinder sind ein Geschenk Gottes, Psalm 127. Oder sie sind wie ein Köcher, sie sind wie Bäume um deinen Tisch her, wie junge Ölbäume oder wie Köcher, Pfeile in dem Köcher, wenn man damit zu schießen kann. Also so eine Freude, eine Stärke, dir geschehe nach deinem Glauben. Ich wünsche dir viel Glauben. Wie kommen wir denn zu Glauben? Ja, wir erfahren nur, was Gott für wunderbare Verheißungen für uns hat und wie gut das er ist, wenn wir in seinem Wort lesen. Ich habe ausgerechnet, es gibt gut 30.000 Verse in der Bibel. Und wenn wir jeden Tag nur einen Vers lesen, dann brauchen wir 85 Jahre für die ganze Bibel durchzulesen. Und wir merken, wie oft wir hören etwas und dann ist es gleich wieder weg. Und wenn wir wirklich glauben wollen, dann müssen wir das hier inhalieren. Dann müssen wir davon leben, dann muss es unser Brot sein, unser tägliches Brot. Ich wünsche dir, dass du dir gerade in der Weihnachtszeit hinsetzen kannst und einmal ein Kapitel lesen kannst. Und dass du auf Entdeckungen stoßt, die dein Herz aufleben lassen. Dass du daran glauben kannst. Bitte Gott um Glauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wunderbares Gebet. Dann traue Gott Großes zu. Es ist eine Krankheit von uns, dass wir Gott nicht viel zutrauen. Dass wir Gott höchstens zutrauen, dass er unseren Schaden wieder gut macht. So von minus 10 auf 0. Aber dabei möchte Gott viel Größeres tun. Er möchte von minus 10 auf plus 10 uns beschenken. Er möchte das Schwierige, wo wir drinstecken, wenden zum Guten. Wir möchten am liebsten raus aus dem Problem. Wir möchten Veränderung, wir möchten Tapetenwechsel. Aber Gott will Wachstum bei uns. Das bedingt manchmal, dass wir aushalten, schwierige Situationen. Josef hat es so erlebt. 1. Mose 50, Vers 20. Dort sagt Josef, ihr Brüder, ihr habt Böses geplant, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Ich wünsche dir einen großen Glauben, dass du Großes Gott zutraust, dass er aus dem Schlechten etwas Gutes machen kann in deinem Leben. Nicht einfach nur Schaden beheben, sondern etwas, was du sagen kannst, wow Gott, ich staune, das hast du getan. Trauen wir Gott Großes zu. Und dann danken wir Gott. Psalm 50, Vers 24, dort steht, opfert dem Herrn Dank. Das sind die Opfergaben, die Gott gefallen. Daran hat Gott Freude. Und dann heißt es auch, der Dank, mit dem Dank öffnen wir den Weg, damit Gott mit seiner Hilfe kommen kann. Rettungsgasse bilden auf der Autobahn. Und wir bilden die Rettungsgasse, wenn wir Gott loben und ihm danken. Zum Beispiel, dass er der Herr ist über dem Cäsaren, über den Räten und Verantwortlichen. Vielleicht kannst du auch Gott nicht danken, weil die Not so groß ist. Dann klage. Beim Klagen, da vertrauen wir Gott auch. Wir vertrauen ihm unsere Not an. Und am Schluss dann vom Klagen kann man immer noch danken und sagen, danke Gott, hast du mir zugehört? Hast du mir nicht widersprochen, sondern warst einfach da? Gott tut Großes für uns. Aber das Größte, was Gott getan hat, lesen wir im Vers 6, dass Gott selber arm wurde, Kind wurde, Mensch wurde. Vers 6, als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Für Gott war es doch kein Problem, dass er Augustus dazu bewegt hat, das ganze römische Reich zu zählen. Wieso ist es dann ein Problem, jetzt nicht eine Herberge bereitzuhalten? Überall das Schild besetzt. Ich sage, das wäre kein Problem gewesen für Gott, eine Herberge zu öffnen. Die Frage ist nicht, was kann Gott, sondern die Frage ist, was will Gott? Und Gott wollte, dass Jesus Teil hat an unserer Armut. Gott hätte noch viel Größeres, Gott hätte alle Probleme bei Jesus beseitigen können. Er hätte Jesus in die reichste Familie setzen können. Er hätte Jesus helfen können im Garten Gethsemane, ihm eine Armee von 10.000 Leuten zur Verfügung stellen. Am Kreuz hätte er heruntersteigen können und sein Leben retten. Was wollte Jesus nicht? Im 2. Korinther 8, Vers 9, dort steht, Gott wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Die Armut fängt an beim Besetzschild in Bethlehem, bei den Herbergen, und sie endet am Kreuz beim Ausspucken, beim Anspucken, beim Schlagen, beim Verhöhnen. Das ist die Armut, die Jesus getragen hat. Und es ist deine, meine, unsere Armut von unserem Herzen. Wenn wir in unser Herzen schauen, dann sehen wir Stolz, Egoismus, Verachtung, Zweifel, Nöte, das ist unser Herz. Und Jesus, er hat in seinem ganzen Leben all diese menschlichen Schwachheiten, Hunger, Not, Schläge, hat er ertragen. Und am Leben von Jesus erkennen wir, Jesus erträgt wirklich radikal alles Menschliche, alles Böse von uns Menschen erträgt er. Und das gibt uns den Glauben, die Kraft zu glauben, ja, er erträgt auch mich. Egal, wie es in meinem Herzen aussieht. Er stößt mich nicht weg. Er schimpft nicht mit mir, sondern er erträgt mich. Und am Kreuz von Golgatha hat Jesus meine Sünde getragen. Mein Stolz, meine Verbohrtheit in mich selber hat er getragen. Ist dafür gestorben. Er ist auferstanden zu neuem Leben. Und wenn du heute hier bist und die Weihnachtsfreude, diese Zuversicht nicht kennst, sondern wenn dein Herz voll ist von Zweifel, von Nöten, von Ängsten, von Ärger, von Zorn, dann komm zu Jesus. Er stößt dich nicht weg. Er schaut dich mit liebenden Augen an. Kein Vorwurf in seinen Augen. Und er nimmt dich an und er möchte dir neues Leben geben. Freude. Letzte Woche hat eine Mutter mir gesagt, sie sei ratlos gewesen an einem Abend mit einem Kind. Das Kind hat nämlich gefragt, ich will ein Kind von Gott werden. Ja, was sagt man denn da? Irgendwo war noch die Erinnerung, ja, man kann Jesus die Sünden bringen und man kann Jesus ins Leben einladen. Sie haben das gemacht. Und am nächsten Tag, da hat der Vater gefragt, und wie ist es jetzt, ein Kind von Gott zu sein? Ist etwas anders? Dann sagt der Junge, ich habe eine große Freude in meinem Herz. Und genau diese Freude gibt Gott, hält Gott bereit. Und ich wünsche dir, dass es an Weihnachten bei dir Freude werden darf. Was wir brauchen dazu ist kindliches Vertrauen, ein offenes Herz, die Bereitschaft, Kind von Gott werden zu wollen. Und Gott schenkt uns Freude ins Herzen. Klar, diese Freude, die muss sich bewähren. Ich muss noch durch viele Prüfungen hindurchgehen. Aber sie will immer größer werden. Gott will mehr davon schenken. Also das Größte, was Gott für uns getan hat, ist, dass er arm wurde, dass er unsere Schuld getragen hat und dass er uns vergibt und uns Freude in unser Leben schenkt. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Diese Freude, die Gott in unser Leben schenkt, die will nicht alleine bleiben. Gott tut Großes an uns. Aber was noch größer ist, als wenn Gott Großes an uns tut, ist, wenn wir erleben dürfen, dass Gott durch uns an anderen Großes tut. Das ist doch so bei der Freude. Kürzlich habe ich unseren Ältesten, den Josia, gefragt, erhältst du gerne Geschenke? Dann sagt er, ja, natürlich. Dann habe ich ihn gefragt, und gibst du auch gerne Geschenke weiter? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, hä, wieso? Aber dann gibst du etwas weiter, dann hast du etwas nicht mehr, was du vorher hattest. Und dann sagt er, ja, aber dann freut sich der andere. Und dann haben wir zusammen ausgerechnet, wenn er etwas erhält, dann freut sich einer. Und wenn er etwas weitergibt, dann freuen sich zwei Personen. Das ist eine Steigerung von 100%. Und so ist es auch mit der Freude in unserem Leben. Dass die Freude gesteigert wird, wenn wir weitergeben. Wenn wir die Freude, die Gott uns gibt, wenn wir diese teilen. Und Teil davon ist, wenn wir erzählen, ja, was wir am Sonntag gemacht haben. Wir waren in der Kirche. Wir haben Gottesdienst gefeiert. Was der Glaube dir bedeutet in deinem Leben. Wofür du betest, für welche Nöte du betest. Wie Gott dir geholfen hat. Dass wir unseren Glauben leben, davon erzählen. Wenn Menschen in unserem Umfeld eine Not haben, dass wir anbieten, darf ich dafür beten. Dass wir unseren Glauben leben und davon erzählen. Und auch, dass wir barmherzig sind mit unseren Mitmenschen. Dass wir Taten, dass unsere Worte begleitet werden von Taten der Barmherzigkeit. Und da ist mir Josef ein großes Vorbild. Josef, wir lesen ja nicht viel von diesem Mann, von Josef. Er hat keinen Psalm geschrieben wie Maria, kein Lobgesang, keine große Rede gehalten. Aber was wir hier lesen, ist, dass er seiner Frau beigestanden ist, auf wunderbare Weise. Ich kann mir vorstellen, dieses Paar war äußerst herausgefordert. Noch jung, dann weiß man nicht, wer ist der Vater von diesem Kind. Dann muss man umziehen, fremden Ort, jemand, der ein komisches Gesetz erlässt, dass man jetzt nach Bethlehem reisen muss. Hochschwanger dazu, kein Platz vor Ort, die Geburt an einem Ort, wo man es sich nicht vorwünscht. Ich glaube, diese Ehe hat viel Potenzial gehabt zu scheitern, wenn Josef nicht geduldig gewesen wäre. Vielleicht hat Maria viele Fragen, Zweifel gehabt. Ja, wo soll ich dann gebären? Wo soll ich dann, was man alles braucht, die Milchflasche hinstellen und die Windeln wechseln und so weiter. Und Josef hatte wie die Kraft, all diese Fragen auszuhalten, geduldig zu sein mit seiner Frau, mitzuhelfen, zu tragen. Thomas Sjödin, ein schwedischer Schriftsteller, er hat zwei von seinen Söhnen verloren an Krankheit. Er weiß also, was es heißt, wenn das Schicksal zuschlägt und plötzlich Veränderungen da sind, traurige Begebenheiten. Und er beschreibt Leiter. Leiter sind wir alle. Manche über viele Menschen, manche über eine Gruppe, in der Firma, über ein Team, in der Familie, über eine Familie, Nähepartner oder zumindest über sich selber ist man einen Leiter, sich selbst zu leiten. Und Thomas Sjödin, er schreibt, was ist ein Leiter oder eine Leiterin? Es ist jemand, der bereit ist, den Preis zu bezahlen, wenn es darum geht, die Frustration von Menschen auszuhalten, ihre Unruhe, ihre Sorgen und sie zu tragen, ohne zu verzweifeln, ihre Widersprüche zu ertragen, Qualvolles mitzutragen und, genauso wichtig, den Glauben weiterzutragen, dass es einen Weg gibt, und den Dingen eine Herberge zu geben, die jetzt gerade nicht lösbar sind. Menschen, die Spannungen aushalten können in ihrem Umfeld, die da sind. Und unsere Zeit braucht solche Menschen, die barmherzig sind mit ihrem Umfeld. Wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen, dann erzählen sie oft auch von schwierigen Begebenheiten. Und was in diesen schwierigen Begebenheiten auch immer wieder vorkommt, sind Menschen, die da waren in diesen Zeiten, die begleitet haben. Vielleicht waren diese Barmherzigkeitsspender oder diese Josefs, waren sich vielleicht ihrer Rolle gar nicht so bewusst, wie viel das Körnlein Barmherzigkeit, was es ausmacht. Was es ausmacht, jemanden zu besuchen, anzurufen, mit jemandem zu beten, jemandem Weihnachtsgebäck vorbeizubringen. Was es ausmacht in dieser Situation. Aber unsere Mitmenschen brauchen, je länger denn mehr, solche Menschen. Vielleicht bist du so ein Josef, bist du so ein Mensch, der Barmherzigkeit spendet, der da ist, der Schwieriges auszuhalten hilft und der hilft, den Blick zu halten auf Gott. Als Gläubige haben wir ein Riesenpotenzial, dass wir wissen, auch schwierige Entscheidungen, auch Schicksalsschläge, gehen nicht den Blick von Gott und Gott ist der Souveräne im Ganzen. Und da können wir den Glauben stärken in unserem Umfeld. Es gibt einen Weg. Unsere Zeit ist barmherzig, unbarmherzig und darum braucht es dich. Vielleicht braucht es gerade dich in der nächsten Zeit, dass du so jemanden bist. Also Gott will nicht nur Großes an uns tun, sondern er will auch Großes durch uns an unserem Nächsten tun. Und dafür lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für die Weihnachtsgeschichte, die zeigt, du bist der Souveräne, du bist der Herr. Und ich bitte dich ganz neu um diesen Glauben, Herr Jesus. Und dass wir dich kennenlernen, barmherziger, gnädiger, geduldiger Gott mit uns. Lass uns Weihnachtsfreude erleben, Herr, dass du einziehst in unser Herzen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns gebrauchst, dass du nicht nur an uns Großes tust, sondern durch uns, unserem Nächsten, schenk uns offene Augen, wo wir da sein sollen für unseren Nächsten. Amen.